Ich freue mich, dass wir heute Morgen zusammen sind. Ich habe eine besondere Botschaft auf meinem Herzen, die dein Leben revolutionieren kann. Und ich habe der Botschaft den Titel gegeben, dass wie du die erste Liebe zu Jesus wiederfinden kannst. Wir wollen eine Analyse von Offenbarung 2 bis 5 zusammen durchführen. Und wenn du deine Bibel mit dabei hast, dann schlag deine Bibel doch auf, weil wir wollen richtig tief auch heute Morgen in das Wort zusammen eintauchen. Und wenn du deine Bibel aufgeschlagen hast, Apostelgeschichte 2, 2 bis 5, da sehen wir das erste von 7 Sendschreiben, was Jesus selber in der Offenbarung des Johannes beauftragt. Und da steht ab dem 2. Vers: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handel wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Und Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und ich bete, dass du uns hilfst, heute Morgen zu verstehen, wie wir ganz neu diese erste Liebe entfachen können. Herr, hilf uns zu verstehen, das, was du der Kirche in Ephesus damals zu sagen hattest, dass es für uns in unserem Alltag aktiviert wird, in Jesu mächtigem Namen. Amen. Also wir sehen hier was unheimlich Spannendes, weil an sich die Offenbarung des Johannes eines der spannendsten Bücher im Neuen Testament sind. Und wir sehen, dass Jesus dem Johannes in Offenbarung 2 ein Sendschreiben beauftragt an Kirchen, die es wirklich in der Form damals gegeben hat. Und wir wollen kurz einen kleinen Kontext betrachten, damit wir verstehen, was denn dort vor Ort in Ephesus und darüber hinaus alles geschehen ist. Also zuerst sehen wir, diese 7 Briefe gehen an 7 Gemeinden, an 7 Städte, die es damals gegeben hat und die in der heutigen Türkei auch immer noch zum Teil zu finden sind. Manche von denen sind bekannte Badeorte mittlerweile. Und diese Briefe, die Jesus dem Johannes als Auftrag gibt, haben wir heute 2000 Jahre später entdeckt, dass es so eine Tiefe und so eine Bedeutung darin steckt, dass es eben über diesen lokalen Kontext hinaus für uns heute im Hier und Jetzt ganz arg viel zu entdecken gibt, was Jesus den Gemeinden mitteilen wollte. Und über die Jahrhunderte haben viele versucht, so eine Einteilung zu finden, was denn diese 7 Kirchen für uns heute bedeutet. Manche haben angefangen, das einzuteilen von dem Startschuss der Kirche bis in die Gegenwart, einfach verschiedene Zeitabschnitte zu definieren und dann jede dieser Kirche irgendwo zuzuordnen. Andere, die haben gesagt, ja, diese 7 Kirchen repräsentieren eben 7 Arten von Kirchen, die es heutzutage auch gibt. Manche sind eben mehr so wie die in Pergamon, manche sind mehr so wie die in Sardes und haben dann so versucht, eine Einteilung zu definieren. Manche anderen haben gesagt, ja, die 7 Kirchen, die stehen für die 7 Kontinente und jeder Kontinent repräsentiert eben eine dieser 7 Kirchen. Und ich habe ein bisschen eine andere Auslegung. Ich glaube, dass heute, wenn wir diese 7 Kirchen uns anschauen, dass jede dieser 7 Kirchen uns helfen möchte, etwas zu entdecken und etwas zu lernen. Weil manchmal ist es so, dass wir vielleicht so sind wie Smyrna und wir brauchen einfach nur ein bisschen Ermutigung. Manchmal sind wir eher so wie Pergamon und wir sollten umkehren von Dingen, die wir in unserem Leben tun. Manchmal bin ich so wie Thyatira und ich toleriere Dinge, die ich eigentlich nicht tun sollte. Manchmal schlafe ich wie Sardes oder manchmal bin ich standhaft und treu wie Philadelphia oder eben auch manchmal lauwarm wie die Kirche in Laodicea. Und manchmal können wir so menschlich sein, dass wir alle 7 Kirchen in 24 Stunden repräsentieren, oder? Und dieses Schreiben, was wir uns gerade gelesen haben an Ephesus, das nimmt in diesen 7 Briefen eine ganz besondere Position ein. Zum einen war es die älteste der Kirchen, zum anderen war es die Kirche, die als einzigstes ein ganzes Buch im Neuen Testament gewidmet ist, der Brief an die Epheser, dann sehen wir, dass auch ganz prominente Menschen dort viele, viele Jahre gelebt und gedient haben. Der Apostel Paulus hat über 3 Jahre Tag und Nacht in Ephesus gedient und gelehrt. Auch jemand wie ein Apollos hat dort gedient. Priscilla und Aquila haben richtig viel in Ephesus investiert. Und wir sehen, dass einfach diese Kirche einen ganz besonderen Fokus auch im Neuen Testament eingenommen hat. Und jetzt, eben 30, 40, 50, 60 Jahre nach der Gründung, offenbart dem Johannes Jesus so eine Reflexion von dem, was seit der Gründung, was Jesus über diese Gemeinde denkt. Ja, hast du dir schon mal so ein Feedback gewünscht von Jesus, wo er zu dir gesagt hat, so hey, so die letzten 10, 20, 30 Jahre, so einen kurzen Mentoring-Check-up, so einen kurzen Statusbericht für dein Leben, was ich über dich denke, was an Entwicklung da ist. Hey, wer hätte das nicht gern auch mal so einen kurzen Feedback von Jesus Christ himself über dein Leben? Und genau das geschieht hier in dieser Offenbarung von Johannes. Und zunächst mal hat Jesus 4 lobende Dinge hervorzuheben an die Kirche dort in Ephesus. Er sagt, hey, ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz. In anderen Worten, hey, die Kirche dort, die war unheimlich produktiv und hatte richtig viel Engagement. Die hatten Leidenschaft, die haben gearbeitet, es waren richtige Schaffer vor dem Herrn. Die hatten, die waren notorisch fleißig, die haben gearbeitet. Man könnte auch sagen, es war so eine antike Form des modernen Schwaben, schaffe, schaffe, Gemeinde bauen. Das hat die Kirche dort in Ephesus ausgemacht. Und ich würde euch gern so ein bisschen mit reinnehmen in vielleicht einen der zentralen Gedanken, was die Reformation vor 500 Jahren hier in Deutschland geprägt und ausgemacht hat. Das war die Offenbarung aus Römer 1, Vers 8, dass eben der Gerechte, er wird aus Gnade und aus Glauben leben, dass wir uns diese Gerechtigkeit vor Gott, wir können die uns nicht erarbeiten, sondern die Erlösung und Errettung ist allein durch Glaube und die Gnade von dem, was Jesus am Kreuz getan hat, für uns möglich. Hey, du kannst dir ewiges Leben nicht erarbeiten. Du kannst dich bei Jesus nicht hocharbeiten. Du kannst dir den Himmel nicht verdienen. Wir sind nicht möglich, aus unserer Leistung heraus uns die Gerechtigkeit vor Gott zu erarbeiten. So, das ist die grundlegende Botschaft der Reformation. Aber wenn du deswegen zum Schluss kommst, dass unsere Werke nicht mehr notwendig sind, dass unsere Werke nicht wichtig sind, dass unsere Werke nicht entscheidend sind, hey, dann machst du einen groben Fehler. Schau mal, Epheser 2, 8 bis 10 sagt es so, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, Amen, sondern es ist Gottes Gabe, es ist nicht unser Werk, damit niemand sich selber rühme. Und was steht dann da weiter? Man könnte sagen, ein großes Aber oder ein großes Denn. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen. Zu was? Zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also wir sind nicht gerettet aus guten Werken, sondern wir sind gerettet für gute Werke. Das macht einen massiven Unterschied. Wir können uns Errettung nicht verdienen. Aber wir wurden errettet damit wir gute Werke tun können. Freunde, wir sind maßgeblich errettet worden, dass wir die Hände, die Füße, die Repräsentanten von Jesus Christus selber in dieser Zeit sein können. Und diese Werke, hey, die hat er sogar vorherbereitet, damit wir in ihnen wandeln können. Und der Hebräerbrief geht noch ein bisschen tiefer hinein in Hebräer 6, Vers 10, wo steht, denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen was tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie ihr es auch weiterhin tut. Hey, in anderen Worten, wenn Gott unsere Werke nicht wahrnehmen würde, dann wäre er ganz einfach ein ungerechter Gott. Und Freunde, wir haben keinen ungerechten Gott. Wir haben einen Gott, der uns sieht, der uns wahrnimmt. Und Freunde, ich bin dankbar, dass wir hier im Gospelforum eine Community sind, eine Gruppe von Menschen, wo Tag für Tag, Woche für Woche, hunderte von Menschen unermüdlich fleißig arbeiten, ob an der Kaffeebar, in den kleinen Gruppen, in den Dream Teams, die letzten Woche bei der Holy Spirit Night, wo wir unterwegs waren. Freunde, Gott sieht, was wir tun. Und er lässt sich dabei nicht lumpen. Er ist kein ungerechter Gott. Es gibt nichts, was du für Gott tust, was er nicht sieht. Er ist ein Gott, der dich sieht. Er ist ein Gott, der dich wahrnimmt. Er ist ein Gott, der dich belohnen möchte. Freunde, er ist ein Gott, der gerecht ist und dich am Ende nicht enttäuschen wird. Amen. Und die Gemeinde dort in Ephesus, das war eben richtig produktive und engagierte Gruppe von Menschen. Das Zweite, was Jesus hervorhebt, ist in dieser Kirche in Ephesus, ist, dass sie Prinzipien und Moral hatten. Er sagt, ich weiß auch, dass du niemanden in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Hey, die hatten Prinzipien, die hatten Moral, die sind für das eingestanden, wofür sie geglaubt haben. Und heutzutage, wenn du in diese Welt schaust, dann findest du viele Kirchen mittlerweile, wo du das Gefühl hast, dass sie irgendwie den Kompass verloren haben von dem, was das Wort Gottes eigentlich ganz klar als Wahrheit definiert und niedergeschrieben hat. So viele Gruppen agieren häufig aus so einer Angst, aus so einer Menschenfurcht heraus von dem, was andere Gruppen, was andere Gesellschaftsformen über sie denken oder an Meinungen propagieren könnten. Und sie setzen die Wahrheiten Gottes unter die öffentliche Meinung in unserer Gesellschaft. Freunde, wo kommen wir hin, wenn wir so eine Kirche haben? Es gibt Kirchen heutzutage in Deutschland, die verkündigen nicht mehr von der Kanzel einfach aus Angst oder vor den verschiedensten Strömungen in unserer Gesellschaft, dass Jesus Christus der einzigste Weg zum Vater ist. Freunde, wo kommt die Kirche von Deutschland hin, wenn wir nicht mehr solche grundlegenden Wahrheiten kommunizieren und dafür einstehen? Was wird aus der Kirche in Deutschland werden, wenn wir nicht mehr von den Kanzeln verkündigen, dass ein Schwangerschaftsabbruch in der 7. oder im 8. Monat, dass es Mord ist? Was passiert in unserer Gesellschaft? Was geschieht in unserer Kirche, wenn wir nicht mehr sagen können, ja, Ehe ist geschaffen für Mann und Frau und nicht mehr für irgendwelche diagonalen oder horizontalen Konstellationen? Was wird aus der Kirche in Deutschland geschehen? Und häufig ist es so, dass aus der Angst vor dem, was vielleicht andere sagen, vor Angst vor dem, was andere Strömungen in unserer Gesellschaft propagieren oder vielleicht auch dagegen aufstehen, häufig ist aus dieser Angst heraus, setzen Menschen ihre Prinzipien niedrig oder stehen nicht mehr auf für das, was sie glauben und für das, was sie einstehen. Und Freunde, die Kirche hier in Ephesus, hey, die war ihren Prinzipien treu, die war standhaft. Die ist nicht mit dem Zeitgeist mitgeschwommen. Die ist nicht jedem Trend der Gesellschaft hinterhergerannt. Hey, die haben heilig gelebt in einer unheiligen Welt. Die waren ihren Prinzipien treu. Das Dritte, was Jesus lobt, das Dritte, was Jesus herausstellt in dieser Kirche, ist, dass sie scharfsinnig waren und Unterscheidungsvermögen hatten. Er sagt, dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Hey, die hatten Scharfsinn. Die waren nicht nur produktiv, Die hatten nicht nur Prinzipien und Moral, sondern die hatten Unterscheidungsvermögen. Die konnten unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Die konnten verstehen, was der Wille Gottes ist und eben nicht. Die wurden nicht von jedem Wind der Lehre einfach hin und her getrieben. Und ich glaube, dass es daher kommt, dass sie über viele, viele Jahre unter der Leitung und unter dem Training und unter dem Coaching von einem echten Apostel waren. Dass sie über Jahre diesem Apostel Paulus, dass sie von ihm gelernt und von ihm trainiert wurden. Und jetzt 30, 40, 50 Jahre später sehen wir die Frucht von dem, was wir in Apostelgeschichte 20, 29 bis 31 lesen. Weil die Kirche in Ephesus gegründet war im Wort Gottes, gegründet war in guter Lehre. Hey, deswegen hatten die Wölfe oder die Irrlehrer oder die falschen Propheten, die falschen Apostel, hey, die hatten dort einfach keine Chance, weil sie so trainiert waren in der Wahrheit des Wortes Gottes. Und wisst ihr, was mich in dieser Zeit, in der wir leben, was mich so ein bisschen beunruhigt? In der Generation meiner Großeltern haben häufig die Leute, die gar nicht in die Kirche gegangen sind, mehr über das Wort Gottes gewusst, als die Leute, die heute in die Kirche gehen. Wenn du auf die Königstraße dich heute stellen würdest, um Menschen zu fragen, hey, was ist eigentlich Ostern oder Weihnachten, da würden die meisten Menschen gar nicht wissen, was wir eigentlich an Ostern oder Weihnachten feiern. Und deswegen ist mir wichtig, heute so ein, als Pastor auch so ein seelsorgerliches Thema auch mit zu integrieren für alle Eltern, die heute hier sind. Freunde, wir haben hier den besten Konfirmationsunterricht, Jugendpastoren, ja, es gibt christliche Schulen und alles. Aber Freunde, wir können das geistliche Training von unseren Kindern keinem Konfirmationsunterricht oder Jugendpastor oder christlichen Schule überlassen. Du kannst es nicht outsourcen. Freunde, wir müssen unsere Kinder besonders in der heutigen Zeit trainieren, ein Unterscheidungsvermögen zu lernen. Freunde, diese Welt ist so crazy geworden. Wir müssen unsere Kinder trainieren, im Wort Gottes zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Und wenn du sagst, ey Markus, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, ich habe keinen Plan, hey, dann schnapp dir eine Kinderbibel, ja, und fang einfach an, das Wort Gottes mit deinen Kindern zu lesen. Und wenn du sagst, ich verstehe auch alles gar nicht so, was ich da drin finde, hey, dann integrier den Heiligen Geist. Fang an, mit ihm zu kommunizieren. Er ist unser Trainer, er ist unser Lehrer. Der Geist Gottes selber will uns in alle Wahrheit leiten. So, das Vierte, was Jesus hervorhebt hier in dieser Kirche in Ephesus, ist, die waren nicht nur produktiv oder ihren Prinzipien treu, die waren nicht nur fähig zu unterscheiden, was wahr und richtig ist, sondern die hatten auch Geduld und Ausdauer. Sagt, ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Wenn wir uns diesen historischen Kontext ein bisschen näher anschauen, dann stellen wir fest, dass diese Kirche in Ephesus in dieser Zeit gelebt hat unter dem Kaiser Nero. Und wenn du die Geschichte kennst, dann weißt du, dass der Kaiser Nero im Römischen Reich einer der schrecklichsten Weltherrscher war, was den Planeten Erde jemals betreten hat. Der Nero, das war ein absoluter Psychopath. Der Typ war, ich sag's einfach mal so, der war geisteskrank. Wenn du dir die Geschichtsbücher anschaust, der hat Christen in Arenen hineingeführt und dann lebende Tiere, wilde Tiere auf die Christen losgelassen, die mit lebendigem Leib vor Tausenden von Menschen aufgefressen haben. Es gibt Dinge, die er getan hat, die möchte ich gar nicht hier von dieser Kanzel aus verkündigen. Und es sind Zehntausende von Christen ins Exil, in Gefangenenlager, unter Folter und Gefängnisse gekommen. Und in diesem Kontext baut die Kirche in Ephesus das Reich Gottes. Hey, die waren standhaft, die hatten Geduld, die hatten Ausdauer, die haben dem Herrn gedient in den schwierigsten Situationen. Und sie waren nicht nur in der Lage, viel auszuhalten, sondern sie haben in all dem Ausdauer bewiesen. Und vielleicht würdest du sagen, ja, Markus, das ist ja jetzt gar nicht so spirituell. Vielleicht ist Ausdauer eine der geistlichsten Sachen an sich. Weil schau mal, jeder kann Jesus mal so 3 Tage dienen oder 3 Wochen oder 3 Monate oder 3 Jahre. Aber was ist mit 20, 30, 40, 50 Jahren? Hey, da gibt es Höhen, da gibt es Tiefen. Da gibt es Herausforderungen, da gibt es Verfolgung. Da gibt es Schwierigkeiten. Aber die Kirche hier in Ephesus, hey, die ist Jesus mit Ausdauern nachgelaufen. Wisst ihr, was das Geheimnis hier des Gospelforums ist? Warum es uns seit nach 85 Jahren immer noch gibt? Es ist sicher die Salbung des Heiligen Geistes, die diese Kirche gegründet hat mit dem Heilungswunder und die auch abgefahrene Dinge, die wir in unserer Mitte erlebt haben. Aber letztendlich sind wir heute immer noch hier, weil wir einfach nicht aufgegeben haben. Weil wir Ausdauer bewiesen haben. Viele heute Morgen in diesem Gottesdienst, die schon 20, 30, 40 Jahre Teil dieser Gemeinde sind. Ausdauer ist eine viel geistlichere Sache, als wir oft sehen. Und diese Kirche in Ephesus, hey, das war voll von Gläubigen, die produktiv waren, die Prinzipien hatten, die Dinge unterscheiden konnten, Ausdauer. Freunde, ich glaube, diese Kirche ist so eine, wo du als Pastor, wo du es lieben würdest. Jeder Pastor auf der ganzen Welt wäre gerne Pastor von so einer Gemeinde. Das waren eigentlich richtig gute Menschen, stimmt's? Das waren eine richtig gute Community von Leuten. Aber dann steht da in Offenbarung 2, 4 und 5, da sagt Jesus, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handel wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Wir sehen hier ein Kernproblem, was Jesus hervorsagt, sagt, hey, ihr habt alles gut getan, aber eine Sache, die habt ihr verpasst. Ihr habt diese erste Liebe verloren. Was ist die Moral von dieser Story, von dieser Aussage? Hey, du kannst alles richtig machen. Du kannst fast alles irgendwie auch fromm und geistlich auf die Reihe bringen. Aber wenn du die entscheidende Sache verpasst, dann ist alles, was du tust, eigentlich wertvoll. Hey, du kannst produktiv, du kannst deinen Prinzipien treu sein, Moral haben, du kannst scharfsinnig sein, Geduld und Ausdauer beweisen, aber wenn du die entscheidende Sache verpasst, ist alles, was du tust, wertlos. Und Jesus benutzt hier ein interessantes Bild. Er sagt, hey, wenn du nicht umkehrst, ich werde diesen Leuchter von seinem Platz stoßen. Und wenn du dir das Kapitel zuvor anschaust, Offenbarung 1, da siehst du, was dieser Leuchter bedeutet. Offenbarung 1 gibt uns die Erkenntnis, dass Jesus selber inmitten von diesem Leuchter steht. Dieser Leuchter, es symbolisiert die Gemeinde, es symbolisiert die Welt. Es ist ein Bild von dem, was die jüdische Kultur damals sehr gut kannte. Es war das Bild von einer Menora. Und das ist ein Kerzenleuchter mit 7 Kerzen. Ihr seht es hier auf dem Bild. Und dieser Leuchter wurde von Gott selber, dem Mose, beauftragt, dass er dort im Heiligtum stehen sollte vor dem Allerheiligsten. Und dieser Leuchter bedeutet oder hat die Symbolik für Licht und Leben, Weisheit und die Gegenwart Gottes selbst. Und dieser Leuchter war damals in der jüdisch-christlichen Tradition. Jeder hat es verstanden. Jeder hat es gecheckt, was dieser Leuchter bedeutet. Und hier in Offenbarung 1 im Kapitel zuvor zeigt Jesus, dass er selber in der Mitte als Menschensohn von diesem Leuchter ist. Also in anderen Worten, Jesus selber ist inmitten dieser Welt, in der wir leben, inmitten von seiner Gemeinde. Also darum geht es. Um das tiefgreifend zu verstehen. Die Gegenwart Gottes war im Alten Testament, es war auf ein Gebäude, auf den Tempel, auf das Allerheiligste begrenzt. Aber wer weiß, dass seit 2000 Jahren, dass Gott selber nicht mehr in einem Gebäude wohnt, Es gibt manche Menschen, die haben so ein besonderes Zimmer zu Hause, was sie dann salben und dann denken, dass Gott in ihrem Zimmer wohnt, in diesem einen Zimmer wohnt. Aber Freunde, Gott wohnt nicht mehr in einem Gebäude. Wo wohnt Gott seit 2000 Jahren? Gott wohnt seit 2000 Jahren in der Mitte von seinem Volk. Egal wo wir sind, ist Gott selber präsent. Letzte Woche waren wir in der Stadthalle in Köln. Und diese Stadthalle ist zur Kirche von Jesus Christus geworden, weil wir dort zusammen waren und Jesus groß gemacht haben. Vor 3 Wochen waren wir in der Stadthalle in Nürnberg. Und die Stadthalle in Nürnberg ist zu einem Tempel des Herrn geworden. Warum? Weil wir dort zusammengekommen sind und Jesus groß gemacht haben. Hey, im Oktober sind wir mit einer großen Bühne auf dem Schlossplatz in Stuttgart und in der Porsche Arena. Freunde, die Porsche Arena wird zu einem Tempel Gottes werden, weil wir zusammenkommen und Jesus selber in unserer Mitte präsent ist. Die Bibel sagt, wo 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind, da ist er in unserer Mitte wirksam. Hey, wir sind, der Bibel nennt es, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Nicht mehr leben wir, sondern Christus lebt in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit, Christus selber, er lebt in uns und er möchte wirksam sein. Und auch wenn wir heute Morgen in einem der modernsten Kirchengebäude in Deutschland und Europa sind, hat Gott sein Volk bestimmt, um dort Wohnung zu nehmen. Er wohnt mitten unter uns. Und so wunderbar alles ist, was wir hier tun können, so wunderbar dieses Gebäude ist oder die LED-Leinwand oder den Kaffee, den wir haben, so wunderbar all diese Dinge sind, das Licht von uns als Kirche, es leuchtet nicht durch irgendwelche Dinge, die wir tun oder leisten können, sondern das Licht von Jesus Christus, es leuchtet durch die Liebe von seinem Volk zu Jesus hin. Das ist die Aussage, die wir hier in Offenbarung finden. Das Licht von uns als Gospelforum, es leuchtet durch die Liebe zu Jesus. Freunde, das ist das Entscheidende. Das ist das Notwendige. Das ist das Allerwichtigste. Freunde, wir können alles richtig machen. Wir können alles richtig tun. Wir können fromm unterwegs sein. Aber wenn die Liebe zu Jesus erlischt, dann wird auch alles andere blass. Ich möchte dir mal ein Geheimnis sagen. Wenn die Liebe zu Jesus, dieses Feuer der Liebe leuchtet, dann wird dir fast alles hinzugetan werden. Weil die zuerst nach dem Reich Gottes trachten, denen wird alles hinzugetan werden. Und so oft ist es so, dass wir uns auf all die anderen Dinge konzentrieren. Dass wir uns auf all das fokussieren, was wir tun, was wir leisten, was wir machen, was wir schaffen, was wir entwickeln, was wir tun können. Und wenn wir unseren Blick nur auf die anderen Dinge legen, Freunde, dann verpassen wir. Wir verpassen, worum es eigentlich wirklich geht. Schau mal, alles, was wir tun, alles, was wir leisten, alles, was wir produzieren können, das ist eigentlich nur eine Null. Es ist eine Aneinanderreihung von Nullen. Erst wenn wir die Eins an die richtige Position setzen, an die erste Position setzen, bekommen all die Nullen, die wir produzieren, einen Wert. Deswegen ist so wichtig, dass unsere Liebe zu ihm ist das Entscheidende. Die Liebe zu Jesus ist das Zentrale in unserem Leben und in unserer Nachfolge. Ohne ihn, ohne die Liebe zu ihm, ist alles andere wertlos. Und vielleicht bist du heute Morgen in diesem Gottesdienst und sagst, ja, hey Markus, ja, wenn ich jetzt so vielleicht nicht mehr diese Liebe zu Jesus in meinem Herzen habe, ja, was kann ich tun, um zu dieser ersten Liebe zurückzukommen? Vielleicht machst du alles richtig. Vielleicht bist du eigentlich der perfekte Christ. Aber irgendwie ist diese Liebe zu ihm nicht mehr so, wie es vielleicht mal war. Also was kannst du tun? Das Erste, was uns hier Offenbarung 2 sagt, ist, fang an, dich zu erinnern. Fang an, zu reflektieren. Hey, wie war das, als du Jesus kennengelernt hast? Wie war das, als du seine Liebe das erste Mal erfahren hast? Wie war das, als du mit ihm zusammen unterwegs warst? Diese Liebe wahrgenommen hast? Es gibt die Geschichte von einem alten schwäbischen Ehepaar, was mit ihrem 180er Daimler Oldtimer unterwegs war, durch die Stuttgarter Innenstadt geheiratet haben. Und vorne gab es immer so eine Bank. Kennt ihr noch die alten Oldtimer, wo keine Einzelsitze drin waren, sondern eine Bank? Und die Frau, die saß immer neben ihrem Mann, hat den Kopf auf die Schulter gelegt, ihr Arm um ihn gelegt. Und so sind sie durch die Stuttgarter Straße, durch Cannstatt hindurchgefahren, in voller Liebe und Leidenschaft. Aber über die Jahre ist diese Frau von der linken Seite immer mehr auf die Seite des Fensters gerückt und aus dem Fenster geschaut. Und an einem Nachmittag sagt sie zu ihrem Mann, hey, der immer gefahren ist, hey, wie war das früher, als ich noch neben dir gesessen bin und meinen Kopf immer auf deine Schulter gelegt habe? Und der Mann, der dreht sich um und sagt zu ihr, hey, ja, du hast recht. Ich sitze immer noch am selben Platz wie vor 30 Jahren. Du bist die, die rüber an das Fenster gerutscht ist. Was für eine Wahrheit ist das für uns? Schau mal, Jesus, er sitzt immer noch am selben Platz. Er ist immer noch der Vertrauenswürdigste, der die meisten Prinzipien, der Geduldigste, der Ausdauerndste, der Nachhaltigste ist. Er sitzt immer noch an seinem Platz. Und hier ist das Unglaubliche. Egal wie weit du dich wegbewegt hast von ihm, egal wie weit du weg bist, er liebt dich immer noch so, wie an dem Tag, an dem du geboren wurdest. Er hat immer noch die gleiche Emotion, die gleichen Gefühle. Deswegen fang an, dich zu erinnern. Wie war das, als du Jesus kennengelernt hast? Wie war das, mit ihm zusammen unterwegs zu sein, wo du ihn gespürt und wahrgenommen hast, wie vielleicht noch nie zuvor, diese Liebe zu ihm? Das Zweite, was uns Offenbarung 2 hier zeigt, was wir tun können, um zurückzukommen zu dieser ersten Liebe. Es bedeutet umzukehren. Was ist Umkehr? Das heißt, all das abzulegen, was sich trennt von dieser Liebe zu ihm. Schau mal, das Statement, was Jesus hier bringt, es ist kein Ultimatum, sondern es ist eine Einladung. Eine Einladung, das Alte loszulassen und wieder zurückzukommen zu der Essenz unserer Bestimmung. Warum wir hier auf dieser Erde sind. Schau, die Liebe von Jesus ist nicht etwas, was du einmal erfährst, sondern wir sollen und wir dürfen kontinuierlich in dieser ersten Liebe unterwegs sein. Das Letzte, was uns Offenbarung 2 hier zeigt, ist, wenn du zurückkommen willst zu dieser ersten Liebe, fang an, die ersten Werke zu tun. Fang an, die Dinge zu tun, die du am Anfang getan hast, als du Jesus kennengelernt hast. Fang an, dich mit anderen zu treffen, die Bibel zu lesen. Fang an, hier im Gottesdienst zu sein, regelmäßig. Fang an, das Wort Gottes zu verkündigen, ein Zeugnis zu sein für ihn. Fang an, die Kraft Gottes einzuladen in deinem Leben, für Kranke zu beten, dass sie geheilt werden. Dein Glauben zu aktivieren, auf deine eigenen Knie zu gehen und mit Jesus zusammen unterwegs zu sein. Fang an, die ersten Werke zu tun. Und ich glaube, dass Jesus selber heute Morgen hier ist, in diesem Raum, in diesem Gottesdienst. Und dir helfen möchte, diese erste Liebe ganz neu zu entfachen.